und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und heute ist dabei mit der Franz Silbereisen. Franz, herzlich willkommen.
Hallo Christian, hi.
Ja, bei Machbar bekommst du Tipps, um deinen nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Franz, du brennst für Jesus. Wenn man dich kennt, dann merkt man, dann spürt man dir das ab. Wir reden heute darüber, wie du den Herrn kennengelernt hast. Mhm. Und wie das auch dazu geführt hat, dass du deine Prioritäten irgendwie radikal umgekrempelt hast, was das für Auswirkungen hatte auf dein Leben. Wir wollen darüber reden, wie man im katholischen Bayern Gemeinde gründet und auch warum dein Job in der Pflege eigentlich ein perfekter Ort ist für Alltagsmission. Ja, super. Ich bin sehr gespannt, denn ihr müsst wissen, der Franz, der ist selber auch streng katholisch aufgewachsen und arbeitet jetzt in der Gemeindegründung und Gemeindeaufbauarbeit im katholischen Niederbayern. Aber das machst du eigentlich nur nebenbei. Hauptberuflich bist du Pfleger in einer psychiatrischen Klinik. Du bist verheiratet, hast 7 Kinder, leitest außerdem missionarische Projekte in Gambia und Madagaskar. Da wollen wir auch drüber reden. Und ganz spannend, wir werden noch ein bisschen aus deiner Lebensgeschichte hören, aber früher hast du auch Karate und Bodybuilding gemacht und hattest 15 Motorräder. Mhm. Was macht man mit 15 Motorrädern?
Ja, wenn man alle paar Monate ein anderes kauft, dann.
Du warst so ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, oder?
Ja, wir waren eine Clique, die viel unterwegs war.
Okay.
Mit dem Bike und ja.
Franz, du bist viel beschäftigt, Gemeinde, Mission, Vollzeitjob. Aber du lebst trotzdem noch Alltagsmissionen ganz normal, im ganz normalen Alltag. Und ich habe da mal gelesen, dass nur etwa 1% der Christen Vollzeitmissionare oder Pastoren oder wie sagt man so, im vollzeitlichen Dienst sind. Die können allein ja nicht die ganze Welt erreichen. Gott will alle seine Nachfolger gebrauchen. Und was würdest du denen von unseren Zuhörern sagen, die so zu den 99% gehören? Und denken, ja, Mission ist nicht mein Ding, das machen ja die Profis.
Ja, also ich würde fast sagen, wenn die 99% ihren Job machen, dann brauchen wir das andere 1% gar nicht.
Können wir uns das sparen?
Nee, das ist sicher gut. Der Herr hat ja Gaben gegeben, Bibellehrer, Evangelisten und verschiedene andere Gaben. Und die 99%, die sollen lernen, im Alltag den Herrn zu bezeugen, Licht zu sein, da wo der Herr sie hingestellt hat. Und das kann er, den Platz kann er einer allein nicht ausfüllen. Da sind ja noch 99 Plätzchen frei. Überall.
Sehr schön. Ja, ja, falls du, der du zuhörst, zuschaust, auch Leute kennst, die zu den 99% gehören, teile gerne diese Folge mit ihnen. Vielleicht werden sie dadurch ermutigt, auch unseren Herrn im Alltag irgendwie mutiger zu bekennen. Genau. Franz, lass uns direkt einsteigen. Du hast eine ziemlich, krasse Geschichte, erzähl uns doch mal, du bist vor 30 Jahren etwa zum Glauben an den Herrn gekommen. Wie war das damals? Was hat sich verändert seitdem, was du so aus dieser katholischen Tradition, in der du aufgewachsen bist, auch kanntest, hin zu dem lebendigen Glauben an Jesus Christus?
Ja. Also das streng katholisch hat sich zu mittelmäßig katholisch bis seicht katholisch entwickelt.
In deiner Jugendzeit?
Im Laufe der Kindheit, der Jugendzeit. Meine Oma, die war ihr ganzes Leben lang in der Kirche, hat mir auch von Jesus erzählt, als ich noch Kind war. Aber die Frage, die mich immer umgetrieben hat, war, es müsste noch irgendwas anderes geben. Irgendwas, was mehr glücklich macht, was das Loch im Herzen ausfüllt, was sozusagen das ganze Leben schön macht, weil man ja beständig auf der Suche ist. Ich war immer auf der Suche, schon als Kind, nach Frieden, Liebe, Freude, also vielleicht so, wie es jedem anderen auch geht, mehr oder weniger. Und ich konnte diese Sehnsucht mit nichts stillen. Ich habe alles ausprobiert. Also, wie du sagtest, von Boxen, Karate, Bodybuilding, Motorräder, Frauen, Reisen, Geld ausgeben für sinnlose Dinge. Aber nichts
hat lange satt gemacht, dauerhaft.
Nee. Ich habe immer den ganzen Winter mal vor dem Schaufenster von dem Honda-Händler gestanden. Da stand schon mal eine Tausender Honda drin, die ich aber erst im Frühjahr dann übernehmen konnte. Und ich bin immer mal wieder abends hingefahren, habe sie betrachtet, hinter der Scheibe. Da steht sie, ich hole sie. Und mit ungefähr 1000 Kilometern auf dem Tacho war es schon wieder vorbei und ich habe sie eingetauscht gegen was anderes. Also ist auch verrückt.
Mhm. Ja. Kurzlebig. Mhm. Mhm. Ja, und wie, was ist dann passiert? Du hast gesucht und gefunden.
Genau, die Suche, die ich habe einen meiner besten Kumpels, der anders war als wir Katholiken. Der saß neben mir in der Schule, wir sind zusammen aufgewachsen und irgendwann hat mich das nicht mehr losgelassen. Was glaubst du? Was ist das, was du machst? Ich wusste das nicht, dass er ein Zeuge Jehovas ist. Oh, ich habe den Namen nie gehört. Ich wusste nicht, dass es überhaupt das gibt, weil er sehr zurückhaltend war. Und in der Beschäftigung dann mit diesem Thema bin ich da voll eingestiegen. Mir war klar, also die Leute nehmen das ernst, was sie glauben, und mein katholisches Umfeld nimmt das nicht ernst. Das war schon mal ein Argument dafür. Und in diesem Prozess, der über Wochen und Monate ging und ein Ringen, was ist die Wahrheit, blieb mir nichts anderes übrig, als mich abends immer vor mein Bett zu knien. Ich habe in einer WG gewohnt damals mit Studenten und habe einfach gebetet, Herr, bist du Jesus, bist du Jehova, wie heißt du, wer bist du, bitte zeige dich mir. Ja, das ging nicht lang, einige Wochen täglich dieses Gebet, und dann hatte ich drei verschiedene Christen kennengelernt. Also Gott hat mich umzingelt. Ja, und das war so klar.
Die waren dann auch in der WG oder ganz unabhängig davon?
Ganz unabhängig. Ah. Ja, es war ein Mädchen, das in mich verliebte, deren Mutter gläubig war. Mein Ex-Arbeitskollege kam in der Zwischenzeit zum Glauben. Wir treffen uns nach 10 Jahren wieder und erzählt mir von Jesus. Und noch ein Musikteam, das im Krankenhaus gesungen hat, haben mir von Jesus erzählt. Und dann war das für mich klar, das ist die Antwort. Ich habe mich gleich bekehrt. Ja, das war sehr, in meiner WG kamen dann die zwei Männer aus dieser christlichen Gemeinde an, haben Johannes 3, Vers 16 vorgelesen, erklärt. Und dann sagte der Karl, jetzt machen wir alle die Augen zu und wer sich bekehren will, soll sich melden. Okay. Alle waren so ein bisschen am Schauen, wer meldet sich. Meine ganzen Motorradfreunde saßen da. Ja, und ich war derjenige. Wir sind in mein Zimmer, ich habe mich hingekniet, wusste gar nicht, was ich beten soll. Der hat mir das vorgebetet, der Bruder, vorgesprochen. Und so habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Er ist auch in mein Leben gekommen. Wenige Tage später hatte ich so große Sündenerkenntnis plötzlich. Und auf einen Schlag war das weg und eine Freude da. Ich konnte nur noch weinen, jubeln vor Freude. Ich habe gewusst, jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich am Ziel. Ja, das war 1993.
Ja, früher warst du unterwegs, hast Karate, Bodybuilding, 15 Motorräder, alles Mögliche ausprobiert, bist nicht satt geworden. Was hat dir das damals gegeben und was gibt dir heute diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott, was diese Sachen nicht konnten? Mhm. Also Vorher-Nachher-Unterschied.
Ja.
Kann man das irgendwie ausdrücken?
Also direkt nach meiner Bekehrung war plötzlich so eine Freude da. Mhm. Die mich dazu gebracht hat, alles wegzugeben. Ich hatte eine CD-Sammlung, ich hatte alle Stephen King-Romane, ich hatte Bücher, Fernseher, Videorekorder, Motorrad. Das alles musste dran glauben. Ich habe es verschenkt, habe es verkauft. Es war so, ich wusste, also ich habe Jesus, ich brauche nichts anderes mehr. Das war fast schon ein bisschen ein Überschwang auf alle Fälle. Ja, ich habe das Fernsehen aufgegeben, ich habe Musik hören aufgegeben. Das hat mich so erfüllt, das Wort Gottes lesen, mich damit beschäftigen, Gemeinde kennenlernen, lauter andere Christen, vorher nie einen getroffen. Also bis dahin wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und man muss in der Welt leben, man muss ein Fahrzeug haben, ist logisch. Man liest Bücher, man nutzt Medien, aber das hat sich alles zurechtgerückt. Ja, das Loch im Herzen kann halt nur der Herr Jesus ausfüllen. Er ist der Friede, er ist alles, er ist unser Glück. Er will, dass wir Leben im Überfluss haben, wie es im Johannes Kapitel 10 steht. Und diesen Überfluss habe ich kennengelernt in ihm.
Ja. Jetzt bist du schon 30 Jahre unterwegs. Mhm. Was beschäftigt dich heute in deiner Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott? Gibt es etwas, was du irgendwie auch in letzter Zeit neu entdeckt hast?
Ja, die Frage ist ja, wenn die ganzen materiellen Dinge, das Irdische, wenn man begreift von der Schrift her, das ist vergänglich, das wird alles irgendwann weg sein, unser Leben geht schnell vorbei. Also 10 Jahre, wir haben ja einige Kinder bekommen. Und wenn man Kinder hat, dann verfliegt die Zeit noch viel schneller. Und dann wird irgendwie klar, ich will mich da investieren in Dinge, die bleiben. Ja. Mhm. Etwas Ewiges. Ich habe immer so Sehnsucht gehabt, nur Dinge zu besitzen plötzlich, die nie verrosten, die nicht kaputt gehen. So eine Sehnsucht nach der Beständigkeit. Und das ist ja letztendlich Gott, der ewig ist, der unveränderlich ist. Und da kam die Frage, ja, was will er jetzt von mir? Wo will er mich haben? Was kann ich tun, mein Leben sinnvoll zu nutzen? Und dann war der Dienst in der Gemeinde schon gleich wenige Monate nach der Bekehrung, bin ich da schon eingestiegen in die Kinderarbeit und so. Mhm. Wenn man dem Herrn dienen will, wenn man andere Menschen dienen will, den Nächsten lieben, dann stehen einem so viele Dinge plötzlich. Ja, man steht vor so vielen Dingen und man kann mit Gottes Hilfe das anpacken. Mhm. Das mache ich. Das macht jetzt mein Leben aus und alles andere musste sich irgendwie oder soll sich darum herum sortieren.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mit deinem Glauben bist du in deiner Familie auch irgendwie ein Sonderling.
Ja.
Wie du aufgewachsen bist, weißt du, wie viele Geschwister hast du?
4 Geschwister.
4 Geschwister.
Wir sind zu 5. Mhm. Das war für meine Familie schwierig. Mhm. Mit Bibel und so konnte ich nichts anfangen. Mhm. Und es gab auch am Anfang viele Streitgespräche, Kämpfe. Mhm. Die dachten sich, ja gut, zuerst redet er von Zeugen Jehovas, jetzt redet er wieder von was anderem. Die dachten, das ist nur ein Spleen, der wieder bald vorbeigehen wird, aber der hält jetzt an, schon 32 Jahre. Und durch die Zeit hindurch ist niemand aus meinem Umfeld oder aus meiner Familie zum Herrn Jesus gekommen. Mhm. Die Beziehungen sind heil geworden zu meinen Eltern. Also nach meiner Bekehrung haben wir uns kein einziges Mal mehr gestritten, vorher nur. Mhm. Da war klar, das lag an mir. Und als der Herr in mein Leben kam, war das vorbei. Das heißt aber noch nicht, dass sie den Herrn gefunden haben.
Mhm. Mhm. Ja, wie gehst du damit um? Also wenn du so auch herausstichst, so was deinen Glauben betrifft in der Familie, dein Bruder, der Florian, ist ja auch ein berühmter Mensch in der Öffentlichkeit, wird damit in Verbindung gebracht. Wie ist das für dich? Ist das schon eine Not auch, wenn du deine Familie so siehst, den Wunsch hast, dass sie auch Christus kennenlernen?
Ja, also die meiste Zeit nach meiner Bekehrung war ich weiter weg von meiner Familie, also 15 Jahre in Deutschland unterwegs, auch ein Jahr in Österreich, in NRW 3 Jahre. Da war von Haus aus viel Distanz. Ich lebe jetzt wieder im gleichen Dorf, schon seit 15 Jahren. Durch manche Äußerungen von mir, Interviews in der Zeitschrift, was auch immer, die Dinge, die ich auch über den Florian gesagt habe, das ist manchmal nicht so leicht gewesen für meine Familie. Denn wir haben auch viel christliche Schriften selbst gedruckt mit meinem Namen drauf und die verteilt. Und mein Vater heißt wie ich, mein Großvater hieß wie ich. Und dann war das für meine Familie schwierig, damit in Verbindung gebracht zu werden. Mhm. Ja. Es hat sich im Dorf rumgesprochen, er ist wieder da, der Sektenführer. Ja. Wir hatten mal eine evangelistische Veranstaltung und da kam eine Reporterin, hat ein Interview mit mir gemacht, was wir hier machen und so. Und auf der Titelseite war ich dann von dieser Zeitschrift, Sektenführer? Das war schon heftig. Also an dem Tag habe ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut. Das ist eine Folge davon, dass Florian sehr bekannt ist und mein Name dann da auch auftaucht. Mhm. Aber ich will mich auch nicht für den Herrn schämen. Mhm. Letztendlich wissen sie, dass ich denke, sie brauchen den Herrn. Das ist völlig klar. Das habe ich oft genug ihnen gesagt und so gehen wir unseren Weg.
Wie unterstützt du deine Kinder und deine Frau in ihrem Glauben?
Unsere Kinder waren seit der Geburt in der Gemeinde. Wir waren immer eng in Gemeinde involviert, in den Dienst, in Gemeindeleitung, in Mitarbeit. Unsere Kinder haben sehr viele Freizeiten, Sommerlager, Winterlager, Missionsreisen miterlebt. Und auf dem Weg zum Erwachsenwerden tun wir, was wir können. Ja, beißen die Zähne zusammen, wenn es schwierig ist. was auch passiert. Und ermutigen sie auch, dem Herrn Jesus nachzufolgen.
Mhm. Du hast eben gesagt, dass du alles weggetan hast, CDs weggeschmissen, Bücher oder verschenkt, verkauft, Bücher und so weiter. Ja. Dann alles, was so dein altes Leben ausmacht. Du hast heute sogar bewusst eine schlechte Internetverbindung. Warum bist du so radikal? Also ja. Kommt zumindest wahrscheinlich dem einen oder anderen so vor.
Genau. Ich denke nicht, dass das so sein muss. Mhm. Das ist vielleicht auch typbedingt.
Also du predigst das nicht. Ihr müsst jetzt langsam Internetverbindung
vielleicht
haben.
Vielleicht habe ich es manchmal gepredigt.
Okay.
Aber dann vielleicht wieder bereut danach. Nee, also im Moment habe ich also mein Handy ist mein Medium, mit dem ich arbeite. Ich habe kein WLAN zu Hause oder so, auch wegen der Kinder nicht. Ich habe jetzt auch ein schnelles Internet auf dem Smartphone, aber ich ringe eigentlich dauernd damit. Ich will es loswerden, ich will frei leben und trotzdem ist es für mich auch Mittel, mit anderen Leuten zu kommunizieren, auch den Herrn darüber zu verkündigen. Es ist eine Spannung, die schwierig auszuhalten ist. Irgendwie, ich glaube, mit Gottes Hilfe muss es gehen.
Ja. Was bedeutet es praktisch, zuerst das Reich Gottes zu suchen?
Ja, im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass die Gemeinde, das Miteinander der Geschwister, dass das die große Schlagkraft ist, die wir haben. Wir haben selbst, wie ich es dir gesagt habe, viele Schriften auch selbst geschrieben, Traktate verteilt und große Einsätze gemacht mit teilweise mehr als 100 Leuten, von Haus zu Haus gelaufen. Aber im Rückblick oder jetzt im Vergleich dazu sehe ich, dass das Zeugnis einer lebendigen Gemeinde, die betet, die lebt in der Gesellschaft, die dient, dass das eigentlich das Allerstärkste ist, stärker wie Papier, obwohl das natürlich seinen Wert hat und seine Berechtigung und wunderbar ist. Und deshalb haben wir uns da voll so immer in die Gemeinde hineingegeben. Also für mich nach dem ersten, also als ich zum Glauben kam, schon im ersten Jahr fiel mir das so ein Handbuch für Gemeindegründung in die Hände und ich dachte, Gemeindegründung, das hört sich gut an, was ist das, was macht man da? Und so ist es auch gekommen, das ist das Thema. Jetzt eigentlich noch mehr eher so das Thema, wie kann man die Geschwister wie kann man den Geschwistern helfen oder wie kann die Gemeinde so funktionieren, dass sie lebendig ist, dass sie wächst? Das ist eigentlich jetzt meine Arbeit die letzten 10, 15 Jahre hauptsächlich.
Okay, reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Du hast 7 Kinder, Vollzeitjob, Gemeindegründung und heute bist du einfach mal hierher gekommen. Du hast letzte Nacht bei mir gepennt, hatte die Ehre, dich beherbergen zu dürfen. War schön. Ja. Aber du bist 2 Tage von zu Hause weg. Wie machst du das? Du bist so viel im Einsatz für den Herrn. Ist das, was bedeutet das? Kommt da nicht auch mal Familie, Ehe oder so wie zu kurz? Oder integrierst du das? Wie kriegst du das hin?
Das ist schwierig, das hinzukriegen. Ich denke, dass meine Familie immer mal wieder zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit. Mhm. Das Feedback habe ich schon von meinen Kindern auch gehört. Also ich muss dazu sagen, ich war 20 Jahre, habe ich nur Teilzeit gearbeitet, 50% oder weniger und den Rest des Geldes, was wir brauchten, haben wir dem Herrn vertraut, dass es uns gibt. Nach Matthäus Kapitel 6, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Ich glaube, das ist auch, da braucht man auch eine Führung dazu vom Herrn. Mal im Gebet habe ich das so bewegt, ich will ab jetzt nur halbtags arbeiten und die restliche Zeit ins Reich Gottes investieren. Und das ging auch 20 Jahre, manchmal mit Zittern. Und Geld, das uns zugefallen ist, vielleicht gerade 10 Minuten vorher oder eine Stunde oder einen Tag vorher, wo wir es gebraucht haben, ist es anstrengend manchmal, finde ich. Und aber auch dann ist auch die Freude groß, wenn man so Wunder erlebt. Jetzt momentan arbeite ich Vollzeit, seit 2, 3 Jahren habe ich ein Tiny House gebaut. Für mich und meine Frau, wenn alle Kinder weg sind, werden wir da einziehen. Und ich glaube, dass man es, ich habe es nie ganz genau so richtig geschafft, wie es sein sollte. Irgendwas bleibt auf der Strecke. Mein Denken war, wenn Gott an erster Stelle steht, wenn die Familie mit dabei ist, wenn Gemeinde unser Leben ausmacht, dass der Herr auch sich irgendwie dazustellen wird. Und den Mangel ausfüllen, der dann irgendwo entsteht. Aber ich hatte auch 2x ein Jahr Elternzeit, sogar 3 Jahre. Und wenn das nächste Kind geboren war, war auch viel Zeit da, meiner Frau zu helfen. Mhm. Ich bin oft nachts aufgestanden, habe die Kinder durch halbe Nächte durchs Haus getragen, damit meine Frau mehr schlafen kann. Das war schon ein Gemeinschaftsprojekt. Aber jetzt ist der Kleinste 14.
Den muss sie nicht mehr tragen.
Ich komme heim, keiner ist da, alle sind irgendwo unterwegs, dann fällt es jetzt gerade leichter momentan. Mhm. Schnell mal kurz nach Norddeutschland zu fahren.
Sehr schön. Hast du eine Bibelstelle, die dich immer wieder ermutigt, ja, den Herrn an erster Stelle zu stellen im Alltag?
Es ist eine kleine Stelle, die man leicht überlesen könnte. So. Die dachte ich, wäre vielleicht gut, darauf zu antworten. Es ist im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, ermahnt der Paulus, 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Mhm. Also Gebet an der ersten Stelle. Das war eigentlich, das ist, denke ich, der Schlüssel. Das ist auch unser Erleben, dass das entscheidend ist für den Gemeindebau, überhaupt für die ganzen Nöte, die uns bedrängen. Und das habe ich auch versucht umzusetzen und auch Geschwistern beizubringen.
Ja. Schön. Wie kommt man dahin, den Herrn Jesus so an erster Stelle, das Reich Gottes so an erster Stelle zu stellen, für ihn zu brennen? Klar verändert Gott unser Herz, aber was liegt für uns im Rahmen des Möglichen, um das Feuer irgendwie noch stärker anzufachen? Was würdest du sagen?
Ja, also meine Erfahrung war jetzt, ein paar Jahre hatte ich kein Büro bei uns im Haus, weil irgendwie alle Zimmer voll waren. Und ich
mit Kindern?
Mit Kindern. Und plötzlich war mein Platz weg, der so für mich das stille Kämmerlein war und der Platz, an dem ich Kraft auftanken konnte, stille werden. Und das hat mir nicht gut getan in den letzten Jahren. So, jetzt habe ich den Platz. Das Zimmer ist praktisch leer. Es liegen nur ein paar so Schaumstoffmatten auf dem Boden. Ich habe die Bibel da liegen und die letzten Tage wieder gezielt den Herrn gesucht. Und ganz neu entdecke ich das gerade, vor Gott zu sein. Das ist wahnsinnig schwierig. Sperr dich irgendwo ein und sag mal, nimm dir vor, jetzt bin ich eine Stunde vor Gott in der Stille. Das ist die härteste Übung. Und gleichzeitig quillt das Leben daraus und eine Freude ist da und die Prioritäten sortieren sich und die Sorgen werden plötzlich kleiner oder nicht so erdrückend und es ist eine Lösung da und es ist Friede da. Also wir hatten mal einen jungen Mann aus dem Gefängnis aufgenommen. Der war ein paar Jahre im Jugendgefängnis. Wir haben den bei uns aufgenommen und der war nicht gläubig, er war auch wirklich schlimm unterwegs. Er hat mir aber mal gesagt, als ich bei euch war und du kamst aus deinem Büro raus, da hat dein Gesicht immer so geleuchtet. Das ist ihm aufgefallen, also mir nicht, aber ihm.
Ging es dir so wie Mose?
Ja.
Aber er hat keine Decke angebracht.
Mir ist gar nichts aufgefallen, nur es ist einfach das Geheimnis. Und mir tut es jetzt so leid, weißt du, dass jetzt lang der Platz nicht da war. Ich bin jetzt total glücklich. Also meine Frau hat mich vor ein paar Tagen gesucht im ganzen Haus, sie hat mich nicht gefunden. Irgendwann tauche ich auf, sagt sie, wo warst du? Dann sage ich, ich war in meinem neuen Büro. Unten im Keller, also es ist kalt, es ist ein bisschen feucht, aber also wenn du Zuhörer keinen solchen Platz hast, schaff den dir irgendwie und geh in die Stille und such den Herrn wieder neu und dann daraus ist einfach, also mir kommt es vor, dass nichts dann unmöglich wird. Ja, das ist einfach das Schönste. Deshalb fahre ich so gern lang mit dem Auto, weil es ist ähnlich. Es ist halt eine kleine Kammer, die ziemlich schnell unterwegs ist. Weil mein Auto ist ja ganz klein und alt.
Ja, genau.
Aber ich bin allein da drin.
Ja, das ist schön. Ja. Und du hast heute Nacht in meiner Kammer geschlafen.
Ja, stimmt.
Weil das ist dieses Sofa, wenn das so zusammengeklappt ist, ist meine Lieblingsecke, meine neue.
Sehr gut.
Ja.
Ich habe vergeblich versucht, zusammenzuklappen heute Morgen. Ich habe es dann wieder aufgegeben, dachte ich. Ich wecke hier alle auf, wenn das so scheppert.
Ich mache das dann heute Abend.
Weil da kein Platz war, weißt du, alles war voll. Ich habe da gar keinen Platz gefunden, außer das Bett und den Schreibtisch.
Ach so, ja, oder es tut mir leid, ich hätte es dir zeigen sollen. Am Ende ist so eine Schlaufe, da musst du nur hoch machen, dann klappt das alles von alleine.
Ja, aber ich wusste nicht, ob die Matratze weg muss oder ob das
Nein, bleibt inklusive. Alles drin. Ja, das ist richtig praktisch.
Wow, vielleicht okay. Beim nächsten Mal.
Also, das interessiert jetzt unsere Zuhörer nicht so. Okay. Ja, wie gehst du mit so Zeiten um, wo du merkst, irgendwie dein Glaube wird schwächer und irgendwie, ja, ist natürlich auch oft mit einem Gefühl irgendwo, aber dass man irgendwie nicht den Eindruck hat, man ist so in der Gegenwart Gottes, so, ne? Mhm. Vielleicht kennst du das auch gar nicht, ich weiß es nicht.
Doch, ich glaube, das ist die meiste Zeit. Mhm. Also diese Erlebnisse, wo man einfach völlig überfließt von Freude. Ich habe manchmal so Momente gehabt, da drehe ich das Outdoor-Fenster runter, weil es hat kein Fensterheber elektrischen. Und da musste ich früher oft da rausschreien, aus Freude, gerade so nach der Bekehrung. Aber Das ist so wie in der Ehe, es ist auch der Alltag, der einkehrt. Mhm. Über Jahre und Jahrzehnte sollen wir dem Herrn nachfolgen, bis aufs Sterbebett. Und diese schwierigen Zeiten, also ich glaube einfach, der Herr trägt uns da durch. Er trägt uns und wie es im Jakobusbrief heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wenn nur Gott sieht, dass man es möchte, dass irgendwer Wille da ist, habe ich oft erlebt, dann hat er sich schon wieder mir so irgendwie gezeigt oder genaht, dass dann wieder ein Aufleben da ist. Also es ist eine Berg- und Talfahrt, ist wirklich so. Die Gemeinschaft mit den Geschwistern, also vor allem, ich habe einige Brüder, auf die ich mich verlassen kann, die gehen mit mir und ich mit ihnen und ich möchte für sie da sein, sie sind es für mich, das ist auch ein großer Halt.
Ja, ist sehr wertvoll, wenn man solche Freundschaften, Beziehungen hat. Mhm. Was sind so praktische Entscheidungen, die dir persönlich auch geholfen haben, den Herrn so an erster Stelle zu setzen? Und was sind auch so Auswirkungen von solchen Entscheidungen?
Ja, ich glaube, da gibt es nur ein paar und dann ist das Leben auch schon um. Man stellt da ein paar Weichen und das war's dann. Und wenn es die falschen waren, dann ist es unwiederbringlich.
Ja, das ist natürlich wirklich so.
Die wichtigste nach der Bekehrung war dann die Wahl, wen ich heiraten werde. Mhm. Ich war ja, in der Zeit, als ich zum Glauben kam, eine der drei Personen, durch die ich zum Glauben kam, deren Mutter war gläubig. Mhm. Und mir kam es so vor damals, dass der Herr mir diese Frau geschickt hat. Wir haben uns befreundet, ineinander verliebt, wir waren verlobt. Das waren die ersten 3 Jahre meines Christseins und mir war klar, wir wollen Kinder, wir wussten, wie die Namen sind der Kinder, wo wir wohnen werden, alles war schon klar. Aber immer deutlich hat sich gezeigt, dass diese Frau gar nicht dem Herrn nachfolgen will. Mhm. Und irgendwann war ich vor die Entscheidung gestellt, Jesus oder sie. Und das war ziemlich heftig. Ich musste dann die Verlobung lösen. Ich wusste, dass ich muss mich für den Herrn entscheiden. Ich habe die Verlobung gelöst. Dann hatte ich 4 Wochen Urlaub und ich habe nur geheult, 4 Wochen lang. Ich konnte nichts mehr hören, kein Autoradio, nichts. Ich habe nur teilweise stundenlang am Boden gelegen in meinem Zimmer, weil mein Leben ist zusammengebrochen. Wusste aber, dass es richtig ist. Und dann, es hat einige Monate gedauert, bis ich da frei war und wieder auf die Beine kam. Und dann war die Frage, Herr, wen soll ich heiraten? Und ich habe mich dann für die richtige Frau entschieden. Und das ist einfach, das hat mein Leben komplett nochmal eine neue Richtung gegeben.
Ja. Cool. Du hast gesagt, du hast eben erzählt, dass du dankbar bist für den Raum und dass du mal so auch stille Momente vor dem Herrn hast. Wie können wir sensibler werden für das Reden Gottes, auch in unser Leben? Das Reden kann durch sein Wort, vielleicht auch durch jetzt zum Beispiel die Brüder, zu denen du Vertrauen hast oder andere Menschen.
Ja, also jeder von uns merkt ja, dass das Leben immer lauter und schneller wird. Mhm. Und darin ist Gott einfach nicht zu finden. Es ist so. Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen beten im Geist. Gott ist Geist und wir müssen vor ihm sein und mit unserem Geist ihm begegnen. Es ist ja, ich denke, wenn jemand wiedergeboren ist, ein Heiliger Geist in ihm wohnt, dann ist es ein Grundbedürfnis. Aber es ist nicht so, dass sich dieses Grundbedürfnis dauernd durchsetzt, sondern eher so, dass es leicht auch gedämpft wird oder zugeschüttet wird. Mhm. Und das wird jeder bestätigen können, dass es, wenn man den Versuch unternimmt, wenn man die Dinge abschaltet und sich auf den Herrn wirft und konzentriert, dass das darin das wahre Glück zu finden ist, in der Begegnung mit ihm.
Mhm. Ja. Jetzt wissen wir das, du lebst das. Wie ist es auch in der Gemeinde? Also wie lebt ihr das als Gemeinde? Ich kann mir vorstellen, dass ihr das ja auch als jemand, der in der Gemeinde mitarbeitet, einfach ein Anliegen ist für die Geschwister, mhm, und das wahrscheinlich auch immer wieder lehrst und vorlebst, ja, und so weiter. Was würdest du sagen, wie setzt ihr das als Gemeinde um, so ganz radikal auch für den Herrn zu leben in der Nachfolge?
Ja, der wichtigste Punkt bei uns ist, wir haben eine Gebetsstunde, einmal die Woche, donnerstags 19 Uhr. Seit 2014 gibt es die wieder. Also wir sind dorthin gekommen, die Gemeinde hatte keine Gebetsstunde mehr, die ist einfach ausgestorben, was ja dauernd passiert, wenn man sich umguckt. Wir haben das wiederbelebt und das ist halt unser großer Flucht oder unsere Zuflucht. Diese Stunde sowieso. Darüber hinaus, in den letzten 20 Jahren versuche ich immer, mich mit Männern zu treffen zum Gebet. 5 Jahre lang montags um 5 war der Rhythmus. Einige Jahre samstags um 6.
Bist du mal früh auf dem Bein?
Ja, da liegt einfach, das ist einfach das Kostbare.
Morgens früh aufstehen.
So allein unterwegs ist, ganz alleine irgendwo zum Bruder fährt. Wir hatten einen Versuch, ein Experiment in der Gemeinde, 40 Tage Gebet, jeden Tag um 5 Uhr, jeden Tag bei jemand anders. Einen Plan gemacht und der Deal war einfach, komm dahin. Und die anderen kommen zu dir. Also du bist Gastgeber, wenn du auf dem Plan stehst, du kochst Kaffee, das läuft gleich, immer gleich ab. Es gibt einen Kaffee, dann wird jeder einen Bibelvers aufsagen und die anderen müssen sagen, wo der steht. Ja, das ist der Challenge,
okay.
Ja, wo der steht. Und naja, manchmal ist es so, da sagt er einfach immer den gleichen, sagt, Jesus weinte, weißt du, fällt nichts anderes mehr ein. Ein lieber Bruder, der Johnny, vielleicht hört er den Podcast mal, der hat manchmal Verse gesagt, die kenne ich gar nicht.
Also, stehen die wirklich in der Bibel?
Er sagte mal.
Hat er sich extra einen ausgesucht, um es schwer zu machen.
Er sagte mal, wer eine Ehe rettet, hat ein gutes Werk getan. Und ich sage zu ihm, hä? Das habe ich noch nie gelesen. Wo steht das? Ja, er weiß es nicht mehr genau. Das hat er mal irgendwo in die Sprüche gelesen. Wir haben es nie gefunden. Das steht da gar nicht. Aber es wäre ein guter Vers gewesen.
Ja, genau.
Also das ist dann gleichzeitig der Stoff für die Anbetung. Denn jeder hat ja einen Vers auswendig und das ist der Stoff, um eine Runde anzubeten, den Herrn zu danken. Und dann gibt es Gebetsanliegen und es ist einfach, ich höre nicht mehr damit auf, solange es geht, solange ich lebe. Wir müssen den Herrn suchen, wir müssen beten, denn wir können alles bitten, wenn wir als Gemeinde denken oder auch als Familie oder als Einzelne, wir kommen so auch ganz gut durch, dann ist es ein Irrtum.
Hm.
Ja, und das weiß jeder, das merkt jeder, das ist oft dann plötzlich stehst du vor der Wand und denkst, was ist los mit mir? Der Herr kann uns das beibringen.
Hm.
Ja.
Was würdest du Christen sagen, die selbst schon merken, dass sie nicht so richtig in die Pötte kommen, ihre Prioritäten richtig gesetzt zu haben? Wie kommt man da raus? Wo fängt man da an?
Als erstes, glaube ich, ist wichtig, dass man irgendjemand hat, dass man nicht alleine ist. Also du kannst ja der Gemeinde das ganze Jahr lang ein Theater vorspielen am Sonntag, das merkt ja keiner. Aber dass man irgendwie einen Freund oder eine Schwester, einen Bruder hat, mit dem man sagt, lass uns mal treffen, wir gehen eine Runde spazieren, wir beten, wir tauschen uns aus. Also du brauchst da jemanden, der dem Herrn wirklich nachfolgen will und ich will ihm auch nachfolgen. Dann tun wir uns gegenseitig sozusagen, wir pushen uns oder wir ermutigen uns auf dem Weg.
Hm.
Wie ihr eure Leiber hingegeben hattet an den Dienst der Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Leiber hin an den Dienst der Gerechtigkeit. Was ist irgendwie ein Einsatz? Willst du beim FC Bayern, mir fällt da jetzt sonst kein Fußballverein ein, aber willst du beim FC Bayern mitspielen und stellst dich da dem Trainer vor, dann wird er sagen, ja und, was ist mit deinem Training, was hast du denn für einen Zustand? Willst du dich bewegen? Willst du irgendwas machen? Ja, klar, dann tu.
Ja.
Ist das so? Mhm. Das ist ja das Schöne, wir können es nicht aus uns selbst. Der Herr ist allmächtig, aber wir können uns ihm vor die Füße werfen und dann wird er sich irgendwie dazustellen, glaube ich.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also, wenn ich richtig verstanden habe, ermutigen, ehrlich zu sein, sich jemanden zu suchen, sich auch anzuvertrauen, zu sagen, lass uns doch gemeinsam in der Nachfolge uns gegenseitig ermutigen, zusammen zu beten, den Herrn zu suchen.
Ja, und das sind mehrere Standbeine. Das ist ja, also diese Zweierschaft, denke ich, ist sehr wichtig, aber dann auch der Dienst für den Herrn, dass man was tut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich habe hier so Blätter, ich mache es immer so, ich kopiere mir den Bibeltext vom Internet und dann gibt es die Bibelbücher halt groß und in DIN A3 ausgedruckt, ich klebe das zusammen, ich markiere und wir machen gerade durch den Hebräerbrief, predigen wir in der Gemeinde und dann ist es so, dass hier darum geht, ja, wer ist jetzt echt, wer folgt dem Herrn nach oder nicht und dann heißt es in Vers 10, Kapitel 6, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Mhm. Also das zeichnet die Leute aus. Weißt du? Sie haben gedient und sie dienen. Und das ist die Liebe, also so drückt sich die Liebe zu dem Herrn aus, den Heiligen zu dienen. Mhm. Also was hat die Gemeinde von dir? Und wer im Dienst steht, vielleicht eine Kinderstunde vorbereiten musst oder egal, was du vorbereiten musst oder wo du dich hineingibst, bist du herausgefordert. Dann sitzt du zu Hause und denkst dir, okay, also wenn ich den Dienst mache, kann ich so nicht weiterleben. Dann musst du dich entscheiden,
ja.
Das passt nicht zusammen. Und gerade das ist wichtig, das braucht man. Mhm. Ich beschäftige mich mit dem Bibeltext nie so intensiv als vor einer Predigt. Ich bin fertig, ich muss am Sonntag predigen und ich habe noch nichts und ich muss ringen, ich muss kämpfen, ich will es eigentlich vermeiden. Eine Liege am Strand wäre doch schöner oder keine Ahnung, irgendwas, wir grillen, wir machen Fest, wir fahren in Urlaub, aber ich muss am Sonntag predigen. Und das hält mich sozusagen,
mhm.
Ja, die Verpflichtung, die man eingeht vor Gott und auch vor die Geschwister.
Mhm. Ja. Ja, gut. Erlebe ich auch so. Auch besonders so im Dienst.
Mhm.
Ist man selber auch eigentlich am meisten gesegnet, ne? Wenn man sich mit dem Wort beschäftigt.
Ja. Mhm. Ich weiß nach der Predigt immer am meisten von dem Text. Das ist toll.
Mhm.
Meist mehr als alle anderen Zuhörer.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, warum ist es dir so wichtig, den Herrn auch zu bekennen? Und was bedeutet das Evangelium für dich?
Ja, dem Herrn zu bekennen, also ich sage ein Beispiel, der Alex, der ist letztes Jahr heimgegangen zum Herrn, ist verstorben mit 55.
Hm.
Ich habe ihn kennengelernt vor 7 Jahren und er war sehr weit weg von Gott. Ich habe es eigentlich über Jahre dann aufgegeben. Ich dachte, das wird nie was werden, aber er ist dann zum Herrn gekommen, hat sich bekehrt, war dann in der Gemeinde aktiv. Und ich war auch dabei, als er verstarb auf der Intensivstation. Ich lag neben ihm. Also wir haben uns ein Bett reinschieben lassen. Ich lag neben ihm in seiner Todesstunde. Und er ist singend, ja, Jesus, ich liebe dich so, ich liebe dich so. Mit diesem Text, ich liebe dich so, Jesus, ist er hinübergegangen. Und es war für mich so, als würde ich fast mit drüber blicken können. Ich sag's dir, das war heftig, Gänsehaut war das. Und im Blick auf dieses Leben und auf das, was kommt und auch auf die Zeit, in der man sich von dieser Welt verabschieden muss, dann möchte ich gerne, das ist mein Wunsch, dass der Herr sich zu mir bekennt, weil ich mich zu Lebzeiten zu ihm bekannt habe. Das ist für mich eine Motivation. Weißt du, wenn in der Zeitung jemand liest, Franz Silbereisen liebt Jesus, und das kann man im ganzen Internet lesen, denke ich, okay, also das kann mir jetzt keiner wegnehmen, ist unlöschbar. Unlöschbar vor der Welt, aber vor Gott.
Mhm.
Ja. Und was bleibt sonst von uns übrig? Also wir können ein Haus hinterlassen oder ein paar verrostete Autos, aber das Bekenntnis zu dem einzigen wahren Gott.
Das Evangelium,
mhm.
Was bedeutet dir das?
Es rettet jeden, der glaubt. Das ist die ultimative Kraft. Ja, es wirkt überall. Also, es ist die beste Botschaft. Es ist die Botschaft, die wir in Offenbarung, also ich denke mal, es ist Kapitel 10, aber ich bin nicht sicher. Da ist ein Engel, der durch den Himmel fliegt und ein ewiges Evangelium verkündigt. Und dann dachte ich, ja, Wahnsinn. Also bis zum Ende, das ist die Message, die einfach bestehen bleibt, für immer und ewig. Mhm. Ja. Und dann ist es ja klug, wenn man sich das Beste aussucht, was man glaubt und auch was man sagt.
Und was nie rostet.
Was nie rostet, genau. Ja. Mhm. Unverrostbar, steht das auch irgendwo?
Wo weder Motten noch Rost.
Ja, so ist es.
Ja, genau. Den Schatz im Himmel. Ja. Genau. Ja, das ist gut.
Unverwelklich, unverweslich. Also das bezieht sich, glaube ich, auf unser Erbe, aber ist natürlich das Evangelium, gilt das
noch gleich. Sehr gut. Was hat es mit diesen Missionsreisen auf sich? Wie kam es dazu? Was macht ihr da? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also wir sind schon seit 20 Jahren regelmäßig nach Rumänien gefahren. Ich dachte mir, die Kinder müssen auch mal Länder kennenlernen, wo es ganz schlimm zugeht. Dann sind sie nämlich wieder zu Hause dankbar dafür, das, was sie haben.
Das also du hast eine Familie mitgenommen.
Ja, meine Kinder in erster Linie, als sie klein waren. Noch mit Windel waren die schon auf Missionsreise zum Teil. Und dann hat sich's plötzlich ausgeweitet. Wir haben eine Missionarin aus Afrika kennengelernt, sind dann jetzt seit 7 Jahren in Gambia. Seit 3-4 Jahren fahren wir nach Madagaskar. Und ich fahre das erste Mal alleine hin. Und ich finde immer irgendeinen deutschen Missionar vorher im Internet. Nehme Kontakt auf, darf ich euch mal besuchen, eure Arbeit kennenlernen. Ich kann halt nur Deutsch und Bayerisch. Ja. Und deshalb muss es ein Deutscher Beides sein.
Verstehen die bestimmt nicht.
Ich sag dir was, in 2 Wochen, da treffe ich Missionare, die Deutsche sind und die sind in Israel, in Tel Aviv. Ah. Und 7 Stunden, bevor der Flughafen gesperrt wurde, jetzt letzte Woche, sind die noch rausgeflogen in Heimatdienst und ich werde sie treffen in Nürnberg und da bin ich voll gespannt. Wir möchten gern da irgendwie für einen oder eine aus dem Volk Israel zum Segen werden. Das ist das nächste Projekt. So, wir nehmen also einfach Geschwister mit. Wir reden mit den Leuten vor Ort und wir lernen die kennen und dann schlagen wir die Brücke zu der Gemeinde. Ja, wir hocken da in unserem Gemeindehaus und so. Wieso sollten wir nicht, dachte ich, einfach überall auf der Welt unterwegs sein? Sagen wir mal, wir sind jetzt mal 52 Gemeindemitglieder und jede Woche ist einer irgendwo unterwegs auf der Welt. Dann würden wir das ganze Jahr lang immer Mission live in unserer Gemeinde erleben. Nichts dabei, die fliegen sowieso alle in Urlaub. Können wir sich noch einen Missionar suchen nebenbei, der da auch lebt und dann verkauft man es als Missionsreise.
Ja, gut. Ja, und das machen auch andere aus eurer Gemeinde?
Ja,
oder bist du der Einzige?
Nee, also zum Beispiel einer, der mal mit dabei war in Gambia, der fliegt selber mit und nimmt selber wieder Leute mit. Mhm. Ja, oder ein junges Ehepaar war dabei und der machte gerade ein Auslandssemester, musste er machen in der Klinik. Jetzt hat er einfach das Auslandssemester in Gambia in der Klinik gemacht.
Aber wie kommst du da drauf? Schlägst du die Karte auf und sagst, da halte ich hin? Oder führt der Herr das irgendwie wie?
Also jetzt zum Beispiel Armenien. Mhm. Ich war jetzt in Armenien. Und das war halt immer in den Nachrichten. Der Konflikt mit Aserbaidschan. Mhm. Dachte ich, Armenien. Und der Berg Ararat. Und da ist doch die Arche gelandet. Und wieso war da noch keiner? Und dann habe ich jemanden gefunden, der Deutsch kann. Und bin da hingeflogen.
Also du googelst dann, suchst dann Missionare?
Ja, ich rufe bei Missionsgesellschaften an, okay. Habt ihr da jemand?
Und dann fährst du hin oder meldest dich da vorher und sagst, kann ich dich besuchen, ermutigen?
Komm. Reden wir einfach 1-2 Tage, ich bin da nicht lang.
Ach so.
1-2-3 Tage maximal, ich halte es nicht länger aus im Ausland. Ich will immer so vor, also kaum sitze ich im Flugzeug. Dann bereue ich es. Oh nein, was habe ich getan? Weißt du, ich fliege schon in die falsche Richtung. Ja. Denke ich nur noch drüber nach, wann ich wieder zu Hause bin und hoffentlich komme ich heile nach Hause. Aber das macht ja nichts. Also das kann man da in Kauf nehmen.
Okay.
Ich liebe es nicht im Ausland.
Aber du bist dann ein paar Tage dort und dann wieder zurück.
Genau, ich habe meine Tochter und ihre Freundin mitgenommen nach Nairobi in Kenia, haben wir ein Projekt. Und dann ist so, wenn wir dann dort sind, mit den Missionaren reden, dann plötzlich wird dir klar, hey, hier können wir uns investieren. Also wir finanzieren jetzt die Ausbildung zur Elektrikerin von einem Mädchen in Nairobi. Da kommen viele Mädels in eine Armutsprostitution. und die kommen da nicht mehr raus. Die verkaufen sich für 20 Cent an Männer, werden teilweise nur verprügelt, kriegen nicht mal die 20 Cent. Und für 30 Euro finanzieren wir jetzt eine Ausbildung. Und das finde ich einfach so genial. Das ist so einfach. Für
30 Euro am Tag oder was?
Nee, im Monat.
Im Monat?
Ja, im Monat. Das kostet 30 Euro im Monat.
Und wie?
Ausbildung finanzieren für die Frau.
Und das geht dann über so eine Gesellschaft? Oder?
Die Missionare, die wir da gefunden haben, die machen das. Die gründen Firmen und dann schaffen die Arbeitsplätze. Das ist ganz toll.
Ach, cool.
Oder Madagaskar, da gibt es ein armes Dorf. Die Kinder, die können kaum da überleben, weil der Boden von dem Land so kaputt ist. Und das ist so ein armes Land. Und die kriegen jetzt jeden Tag Mittagessen. Es sind 50 Kinder. Und Evangelium und Kinderstunden. Da kommen von der Umgebung, von den Dörfern so 150 Kinder zur evangelistischen Kinderstunde und die ärmsten 50 bekommen ein einfaches Reisgericht. Und das kostet im Monat für alle 50, das sind ja 1500 Mahlzeiten, kostet so 600 Euro vielleicht. Das machen wir jetzt. Also natürlich ist die Frage, wo nimmt man das her? Aber irgendwie schenkt der Herr das dann auch. Ja. Bis jetzt.
Und du sprichst dann dort Französisch, Englisch oder nur Deutsch?
Bayerisch. Also ich heiße zwar Franz, aber Französisch, da geht gar nichts. Ich kann nur Baguette und Camembert.
Camembert.
Ja, genau.
Ja, ja, okay.
Nee, die Missionare, die können Deutsch. Das sind Deutsche aus Nürnberg.
Und dann vor den Kindern sprichst du, oder wirst du übersetzt?
Ja, genau.
Cool.
Ja, also das ist total einfach. Und es gibt, also jetzt, egal wo wir bis jetzt waren, haben immer gemerkt, die Missionare, die werden vergessen, die werden nicht besucht. Mhm. Oder wenig. Die sind eigentlich hungrig, weißt du, nach Leuten, die sich für sie interessieren. Das war ganz eine krasse, da ging mir ein Licht auf. Boah, was haben wir für eine Verantwortung? Sitzen hier satt in unserem Land und überlegen uns, ob wir nicht eine Abnehmspritze kaufen sollten, weil es uns so gut geht. Anstelle vielleicht mal unterwegs zu sein auf der Welt irgendwo. Ja, ein bisschen Armut schmecken, das hilft. Was hilft?
Was hilft dir, mutiger zu werden, auch über den Herrn zu reden? Ganz besonders dann, wenn vielleicht auch dein Umfeld eher ablehnend ist.
Das war jetzt in den letzten Jahren in der Arbeit so. Ich habe mit schwerkriminellen Leuten zum Teil zu tun. Da war ich erst zögerlich, auch was die Kollegen angeht. Mhm. Aber jetzt über die Jahre, wenn das Vertrauen gewachsen ist, bin ich mutiger geworden. Und dann bekennt man den Herrn und merkt, der Herr hat mir geholfen, er hat sich dazugestellt, mir ist nichts passiert, es hat gut getan.
Schön. Jetzt würdest du eher solchen sagen, die vielleicht von naturell her eher introvertiert sind und vielleicht nicht so expressiv, extrovertiert oder unsicher sind. Auch gerade, wenn es darum geht, irgendwie mal mit Kollegen zu sprechen, Beziehungen zu bauen, Alltagsmission zu leben.
Ja. Also das beste Beispiel ist meine Frau, die ist für sie ist zum Beispiel Büchertisch oder Leute ansprechen, ist für sie voll der Horror. Da hat sie total Angst davor, das kann sie einfach nicht, da fehlen ihr die Worte. Und ich habe eigentlich gelernt, dass die Gemeinde ja ein Körper ist, ein Leib ist, der mit verschiedenen Gliedern funktioniert. Und zum Beispiel hast du noch nie was von deiner Leber gehört. Außer du hast zu viel Alkohol getrunken über 30 Jahre. Oder die Nieren, weißt du, die sagen auch nie einen Ton, aber sind lebensnotwendig. Und so gibt es bei uns in der Gemeinde gibt's zum Beispiel Glieder am Leib, davon hörst du nichts, aber die sind so wichtig für den Mund und für die Augen und für die Ohren und für die Hände. Und dass das dann in der Summe der Teile sozusagen sich auswirkt. Ich habe früher viel stärker darauf gepocht, dass jeder Traktate verteilen soll und jeder soll das tun und so. Und das ist auch wichtig, dass man es macht. Aber es gibt Leute, die können das nicht oder trauen sich nicht und die haben andere Gaben, dann ermutige ich sie eher in diese Richtung. Ja, also meine Frau und ich, wir sind ein Team, wir haben verschiedene Aufgaben. Und das habe ich entdeckt in der Gemeinde, dass sozusagen wenn wir gemeinsam funktionieren, dann entsteht Frucht.
Ja. Hast du so Vorbilder, wo du sagst, boah, so wie der das macht, also gerade in Bezug auf Alltagsmissionen?
Also wir haben Geschwister, wo man halt fast nichts hört davon, dass sie jetzt da laut irgendwo predigen, aber die bezeugen den Herrn im Alltag dauernd.
Ja.
In der Verwandtschaft, in dem Ehepaar, dem Ehepartner gegenüber. Also ich hab Brüder, die ich natürlich bewundere, und auch aus der Geschichte habe ich viel gelernt von den Biografien.
Mhm.
Ich könnte jetzt nicht konkret dir, glaube ich, da ein Beispiel sagen.
Mhm.
In der Schwachheit. Also eine Schwester von uns, die passt immer auf den Hund ihrer Tochter auf, und jetzt ging sie einfach mit der Nachbarin, die auch einen Hund hat, Gassi, jeden Tag. Und im Laufe der Wochen hat sich plötzlich das ergeben, dass sie über Jesus reden kann, was vorher undenkbar war. Die hat es gemacht, obwohl sie sehr still ist und eher putzt und Kaffee kocht, als dass sie Evangelistin wäre.
Mhm.
Das hat mich sehr beeindruckt.
Schön, ermutigend, ja. Ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht, auch in deiner Alltagsmission? Kannst du uns gerne schreiben, machbar@heukebach.org. Per Mail würde ich mich freuen. Teil das gerne mit uns, mit anderen, denn als Alltagsmissionare sind wir nicht alleine unterwegs, sondern gemeinsam. Ja, Franz, ich würde gerne mit dir reden, auch über das Thema Gemeinde, Gemeindegründung und gerade auch so im katholischen Kontext. Du bist selbst als Gemeindegründer aktiv gewesen. Du hast ziemlich früh nach deiner Bekehrung ein Buch über Gemeindegründung gesagt, was ist das? Und hast dich damit beschäftigt.
Ja.
Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein. Wie ist das gekommen? Was ist bisher entstanden?
Also Gemeindegründung hängt von Jesus ab. Man kann Pläne schmieden. Wir haben 3 Jahre lang während der Bibelschulzeit den Plan gehabt, wir ziehen in eine Stadt in Oberbayern, um dort Gemeinde zu gründen. Wir haben 3 Jahre lang eine Wohnung dort gesucht, Zeitungsannoncen aufgegeben. Und als ich im Umzugs-LKW saß, auf dem Weg in diese Stadt, von Nordrhein-Westfalen nach Oberbayern, lag das Klapphandy auf der Ablage von diesem Umzugs-LKW, weil ich wusste ja, wir werden dorthin gehen und Gemeinde gründen. Und auf dem Weg dorthin mit meinem Möbel im LKW wird das Telefon klingeln und dann haben wir eine Wohnung.
Ach so, du hattest bis dahin gar keine Wohnung?
Nein, wir hatten
keine. Du wolltest einfach nur dahin?
Ich will dahin Gemeindegründung machen.
Okay.
Ah, okay, ja. Und es war klar, alle haben dafür gebetet und es hat nichts geklingelt. Und wir standen auf dem Parkplatz von den Schwiegereltern mit einem Umzugs-LKW voller Zeug und wir hatten keine Wohnung. Wir hatten 2 Kinder, wir wussten gar nicht, wo wir jetzt hin. Das, weißt du, das plötzlich war, ich dachte, ich verstehe Gott nicht mehr. Das war der erste Anlauf für Gemeindegründung.
Okay. Warst du schon im Glauben herausgefordert?
Ja, wir sind nie dahin gekommen. Jemand anders hat da Gemeinde gegründet.
Ja. Und dann hast du wieder eingepackt und bist woanders hingefahren.
Ja, wir haben die Möbel alle irgendwo in den Keller verräumt, in einem Bauernhof und sind bei Schwiegereltern eingezogen.
Mhm.
Ja, das war der erste Anlauf. Und wir haben dann aber im Laufe der Jahre gelernt, ja, wir müssen einfach warten, dass der Herr irgendwie uns zeigt, wohin und so. Und kurz danach schon kam der Ruf in eine Gemeindegründungsarbeit in Niederbayern. Und wir sind dann dorthin gegangen. Und in 5 Jahren ist da eine Gemeinde entstanden. Und von dort aus nach Österreich, haben dann einen neuen Anlauf gemacht Richtung Passau. Aber wir konnten auch dort nicht. Wir haben 1 Jahr lang wieder gesucht, Haus. Wir hatten mittlerweile 6 Kinder. Wir haben kein Haus gefunden. Nur in meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, wo ich nie mehr hin wollte, gezwungenermaßen, sind wir da eingezogen. Und der Herr hat uns dann gezeigt, wir sollen in eine bestehende Gemeinde gehen, der es nicht gut ging geistlich. Das war damals meine Einschätzung. Und von dort aus haben wir dann Gemeindeaufbauarbeit gemacht. Also dann haben wir im Bayerischen Wald eine kleine sterbende Gemeinde entdeckt. Da waren nur noch 5 Frauen übrig. Es gab keinen Prediger, es gab keine Predigt. Die haben halt gesungen und gebetet am Sonntag. Und ich wusste, da muss ich hin, denen muss ich helfen. Bin dann 3-mal im Monat vor unserem Gottesdienst dorthin gefahren, um zu predigen. Und die Gemeinde hat sich erholt. Das sind jetzt ca. 30 Leute. Mittlerweile hat ein Mitbruder die Gemeinde übernommen, also die Verantwortung für die Gemeinde. Und 3 junge Familien aus unserer Gemeinde haben jetzt in der Nachbarstadt gestartet. Gerade vorgestern haben wir da Gemeinderäume besichtigt und die Frage ist jetzt, soll das gemietet werden? Also wir sind unterwegs im Alltag und wollen sehen, wo braut sich was zusammen, wo gibt es eine offene Tür.
Mhm.
Und dann kann es passieren, dass wir eine kleine bestehende Gemeinde übernehmen oder irgendwie vorm Aussterben bewahren oder neu anfangen. Das ist vorher gar nicht so sichtbar.
Ja. Wie ermutigst du die Geschwister, die Gemeindeglieder, Alltagsmission zu leben? Was für eine Evangelisationskultur habt ihr in der Gemeinde? Mhm. Also man hat ja immer irgendwie eine Kultur oder Nicht-Kultur. Genau, wie lebt ihr das?
Ja. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt, sagen wir mal, einen total verwilderten Garten hast. Mhm. Okay, du kaufst dir ein altes, verfallenes Haus. Mhm. Alles voller Gestrüpp und Dornen. Und du willst da was draus machen. Ja, dann ist es vielschichtig. Weißt du, wir müssen beginnen, wieder zu beten, dass der Herr uns irgendwie hilft, es richtig einzuschätzen, was gibt zu tun. Das Unkraut muss ausgerissen werden. Es muss was Neues gepflanzt werden. Also wir haben dann in einer gemeinen Situation, da gab es keine Mitarbeiter mehr. Neue Mitarbeiter finden. Und ich denke, das ist wie so ein Organismus, der aufwächst, wenn der Herr gesucht wird, wenn Geschwister irgendwie merken, Mensch, es lohnt sich und erfüllt, dass man sich ins Reich Gottes investiert, dann wird der Fokus ja mehr wieder Richtung Gemeinde, weniger Richtung Welt und Hobbys und was weiß ich. Und das geht dann über Jahre. Also das ist nicht als, ich habe gar keine Beschreibung dafür, sondern es beginnt damit, dass wir sagen, wir wollen das, was wir eigentlich glauben, dass es Realität wird und dass es sichtbar wird. Und dann tut der Herr da was. Mhm. Ja, das ist eigentlich, da bin ich jetzt überfordert. Aber wir machen das jetzt 15 Jahre. Und wenn dann wieder jemand zum Glauben kommt plötzlich und dann ist eine Taufe und dann, weißt du, der Herr tut plötzlich Wunder. Und wir haben es so in unserer Versammlung, dass wir jeden Sonntag so 20 Minuten einen Raum haben, um einfach sich mitzuteilen, was der Herr getan hat. Und da waren teilweise Zeugnisse, 4, 5, 6 Stück, die haben uns fast umgehauen. Da hätten wir uns fast die Predigt sparen können, weil es so toll war, dass der Herr was tut. Und es ist wie ein kleines Feuer, das dann angefacht wird. Und dann haben wir begonnen mit gemeinsamem Mittagessen, also 5 Jahre jeden Sonntag, bis Corona kam. Jetzt machen wir es nur 14-tägig und es ist auch gut, weil jetzt sind so viele Kinder geboren und es ist wahnsinnig laut und es ist so viel Arbeit und dann essen 70 Leute und alles muss gespült und aufgeräumt werden. Aber das ist halt.
Aber es ist richtig schön bei euch. Also ich bin ja schon mal dort gewesen, ja. Auch mit diesem Mittagessen, das sehr genossen. Und da machen alle mit und ja.
Das ist einfach ein Teil der Hingabe, dass man sich an die Gemeinschaft der Geschwister hingibt, auch mit Schweiß. Als Gemeindefreizeit haben wir selbst gekocht. Manche Frauen haben sich da wirklich verausgabt. Aber es war insgesamt so schön, ja, einfach zu dienen. Und jetzt hat sich eine Familie bekehrt und die Mutter und der Bruder steht kurz vor der Bekehrung. Also Klammer auf, bei uns bekehren sich sehr wenig Leute im Bayerischen Wald. Aber wenn es ein paar gibt, das wahnsinnige Kraft, die daraus hervorwächst für alle anderen.
Ihr seid da so in Passau umgegend. Es ist ein sehr starker katholischer Kontext, wo ihr tätig seid. Mit was für einem Schlag Menschen hat man da zu tun? Also was ist da so charakteristisch?
Das ist ziemlich unterschiedlich. Wenn man einfach Richtung Norden, Richtung Bayerischer Wald fährt, sind die Leute anders. Also jetzt in der Stadt zum Beispiel, ja. Da gibt es auch alle möglichen Kulturen und Nationalitäten. Wenn man mit der Bibel kommt, dann ist sofort Feierabend.
Ja?
Grundsätzlich. Mhm. Dann ist vorbei.
Weil?
Weil der Einwohner da vom Bayerischen Wald, für den ist das sofort eine Gefahr. Das ist gefährlich, die wollen dich bekehren.
Weil nur der Priester die Bibel benutzen darf.
Ja, das sind eigentlich, die meisten haben ja mit Kirche auch nichts mehr zu tun.
Ah, okay.
Aber die sind immunisiert gegen das Wort Gottes. Die können damit nichts anfangen, die haben es noch nie gehört. Es wird mit Sekten in Verbindung gebracht. Es geht fast nur über das gelebte Zeugnis. In unserem evangelistischen Bibelkreis, da haben wir 2 im Moment oder 3.
3 Kreise, 3 Gruppen.
3 Gruppen und zum Beispiel in einem, da war eine Frau fast 10 Jahre, jede Woche, ist aber nicht zum Glauben gekommen, ist wieder weg. in dem, den ich jetzt leite, da war jetzt eine Frau, die war 5 Jahre regelmäßig dabei, war jetzt wieder weg. Jetzt ist sie wieder gekommen. Es ist einfach, das dauert jahrelang. Gerade wenn ein Mensch schon älter ist, im katholischen Background, kannst du mir 5 bis 10 Jahre rechnen, wenn überhaupt. Das ist eigentlich nicht zu begreifen, aber das ist, die sind so weit weg von dem richtigen Verständnis vom Evangelium, das ist kaum zu fassen, eigentlich.
Das ist auch so eine besondere Herausforderung wahrscheinlich so in diesem katholischen Kontext. Ne?
Ja, ist es. Also
es braucht Zeit,
ja.
Das persönliche gelebte Zeugnis
ja.
und eine Abneigung irgendwie, wenn man mit Gottes Wort um die Ecke kommt. Ne? Okay. Was ist da so gar nicht hilfreich in der Alltagsmission im katholischen Kontext? Also was sollte man unbedingt vermeiden? Welche Fehler hast du selber gemacht und was können wir daraus lernen?
Also ich habe natürlich nach meiner Bekehrung sehr wild um mich geworfen mit Worten und Büchern und Schriften und alles Mögliche.
Du hast gesagt, das müssen die Leute doch verstehen. Ja,
genau. Da hätte ich vielleicht mehr Weisheit gebraucht am Anfang, obwohl es ist in Ordnung. Es war ja
hat dich keiner gebremst.
Gutes Motiv.
Ja, ja.
Ja. Nein, mich hat keiner gebremst. Die Christen, also die wenigen Christen, die es gibt, haben eher so das so gemacht, wenn jemand zum Glauben kommt, dass sie ihn sofort versucht haben, von der katholischen Kirche wegzubringen. Du musst sofort austreten, geh ja da nirgends mehr hin. Bei mir ging es so weit, dass mir der Rat gegeben wurde, als meine Oma verstorben ist, meine Großmutter, da haben die Geschwister gesagt, geh auf keinen Fall zur Beerdigung, weil es alles okkult ist und ich denke heute, das ist schon ziemlich dumm. So ein Rat. Also es ist einfach unweise. Mhm. Ja. Man muss viel mehr die Leute sollen einfach da bleiben, wo sie sind. Erstmal die Füße stillhalten und wenn es ein Zeugnis ist, dann muss es aus dem veränderten Leben hervorkommen. Dann kann man sich eigentlich das andere sparen. Sonst macht man nur viele Türen zu, die man nicht mehr aufkriegt.
Genau.
Was bei mir auch passiert ist. In jedem Fall. Ich würde es heute anders machen. Und weil du musst ja dann wieder einen Weg zurückfinden. Du willst ja das Evangelium dahin bringen. Aber wenn du dich zuerst verabschiedest, alle Türen zumachst,
alle Brücken, Leute verbrellst und so,
dann alle Brücken in die Luft sprengst.
In die Luft. Radikalinski.
Ja, genau. Und dann, dann baust du dir das wieder. Das dauert dann. Das ist schade. Ja, das machen wir heute anders. Also ich ermutige jemanden, der zum Glauben kommt, dass er ganz vorsichtig sich bewegt. Ja, dass diese unwahrscheinlich wertvollen, über Jahrzehnte gewachsenen Beziehungen in dem normalen Alltag, dass das alles erhalten bleibt. Weil das ist ja der Transportweg fürs Evangelium.
Jetzt sagen andere dann, ja, aber je nachdem, aus welchem Kontext du kommst, musst du das abbrechen, weil das ist einfach, das tut dir nicht gut. Wenn jemand so aus den Drogen kommt zum Beispiel.
Genau.
Das also hat wahrscheinlich schon Grenzen, ne?
Das ist ein Extremfall. Also.
Aber normalerweise würdest du sagen, bleib in dem, wo du warst und lebe da Alltagsmission.
Wenn derjenige einen Christen hat, der ihn begleitet und der für ihn sozusagen die Hotline ist, was mache ich denn jetzt? Also, und
das ist super.
Dann ist es toll, weil dann kann er ganz vorsichtig das lernen. Wir haben jetzt einen, der noch nicht lange gläubig ist, seit letztem Jahr. Und der ist Fußballtrainer und wo er überall drinsteckt und so. Und ich sage, bleib da. Weißt du, so ganz vorsichtig. Natürlich wird der Herr vielleicht an manchen Stellen sagen, hier gehst du weg. Aber es ist nicht gut, wenn es von mir kommt, bevor es klar ist, dass er das muss. Das zeigt ihm der Herr dann durch Umstände, glaube ich.
Du bist selbst katholisch geprägt aufgewachsen. Was haben die Christen, mit denen du zu tun hast, richtig gemacht in der Evangelisation? Auch bei dir?
Ja, die waren mutig. Aha. Mutig, das vom Herrn zu reden und Bekehrung nicht zu vermeiden, das Wort, also, dass richtig verstanden wird, dass man Jesus braucht und dass alles andere nichts hilft. Also das war für mich ganz wichtig.
Was sind so gute Gesprächsthemen, die man haben kann mit jemandem, der auch so richtig im Katholizismus ist, die Bibel scheut und meint, er macht das schon alles richtig?
Ja, wenn er.
Also, wo setzt man an, so, weißt du?
Wenn er fromm ist, ja, wenn er fromm ist, dann, dann ist ja Gott, Dreieinigkeit, dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist alles für den. Alles klar und alles gut, und dann setzt man da an, was, und hinterfragt vielleicht so seinen Alltag. Das sind aber wenige, die das aktiv noch, sage ich mal, bekennen würden. Die meisten sind einfach säkularisiert, die haben nichts mit Gott zu tun, nichts mit Kirche zu tun.
Ist nur, wenn dann überhaupt noch traditionell, dass man zu bestimmten Tagen in die Kirche geht und sich vielleicht noch irgendwie trauen lässt, katholisch oder.
Ja, also das verändert sich, das merkst du selber. Ich meine, vor 20 Jahren war das eine andere Stimmung wie jetzt. Da muss man sich anpassen. Also es ist je nach Situation total anders.
Was sind so typische Missverständnisse, wenn du mit Katholiken über deinen Glauben, über das Evangelium sprichst?
Also was jeder befürchtet ist, dass mit ihm was gemacht wird. Dass er bekehrt wird.
Okay.
Oder irgend sowas. Weißt du, dass er das irgendwie da irgendwo reingerät.
Gegen seinen Willen.
Gegen seinen Willen, dass irgendwo vereinnahmt wird, dass es ihm sein Geld kosten wird oder was weiß ich. Also das sind seine Leute ganz empfindlich. Und es ist ja auch berechtigt. Es gibt ja auch schlimme Sekten, weißt du, im Bayerischen Wald, die Unwesen treiben und die Leute dann noch mehr davon überzeugen, dass es alles nichts Gutes ist.
Was hast du so aus Gesprächen mit Katholiken für deinen eigenen Glauben lernen können? Also hast du Ermutigung erfahren, neue Perspektiven bekommen oder?
Ich glaube, das Größte ist, dass man es nicht versteht, dass man selber glauben kann und dass alle um mich herum einfach nicht glauben können. Und ich weiß nicht, ob sie nicht glauben wollen nur oder auch nicht können, die sind einfach so weit weg. Und dass der Herr mich schon als Kind immer wieder irgendwie angestupst hat und mir nachgegangen ist, bis ich endlich so weit war, das haut mir um. Und natürlich, ich weiß, wie sie empfinden und wie die Leute denken, wie ich halt vorher selber war. Es ist zum Beispiel im Vergleich, wenn ich mich mit Moslems unterhalte, ist es viel schwieriger. Beim Katholiken ist das Gute, das sind einfach von der Geschichte her gute Grundlagen, da wo man aufbauen kann. Gerade so Dreieinigkeitslehre und all so wichtige Sachen, die sind noch vorhanden.
Obwohl Menschen sehr säkularisiert sind und auch, wenn überhaupt, nur noch traditionell katholisch.
Ja, aber doch ist das von der Kultur her und von der Geschichte her, ist ja nicht so lange her, dass es nicht immer Thema gewesen wäre in der Gesellschaft bei uns, ist es schon noch tief verankert. Und dann ist einfach, da muss man schauen, wo ist denn noch so ein Trümmerstück übrig,
dass wo man anknüpfen
da rumliegt, ja, wo man noch was draufmörteln kann.
Trümmerstück draufmörteln. Wie ist das gerade bei jüngeren Leuten? Also ich meine, Kirche enttäuscht, katholische Kirche, was weiß ich, da kommen dann immer Missbrauchsfälle und sowas. Ne? Nee, die Kirche, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben, wo auch gerade junge Menschen sich, junge Erwachsene irgendwie auch abwenden, abgeschreckt sind vom christlichen Glauben, weil sie christlichen Glauben gleich katholische Kirche kennen. So, ne? Wie begegnest du diesen Vorbehalten? Wie gewinnst du Menschen trotz ihrer starken Ablehnung gegen christlich gleich Kirche?
Also ich bin da nicht gut bei Jugendlichen, ehrlich gesagt.
Weil?
Es ist irgendwie so weit weg. Es ist schon so weit weg. Also
jetzt vom Alter her, oder was?
Vom Alter her und auch so vom Alltag. Ich habe eigentlich so mit jetzt Jugendlichen so nichts zu tun.
Okay.
Ich merke, meine Tochter zum Beispiel, die hat einige Freundinnen und die sind so gute Freundinnen, dass sie da immer vom Herrn reden kann. Ganz natürlich. Und auch sagt, ich bete für euch und so. Also das ist eigentlich wieder die gleiche Geschichte. Da, wo Begegnung stattfindet und wo das Leben sich überschneidet, da ist es möglich und sonst.
Okay.
Ja, es hat sich jetzt eine junge Frau bekehrt und ihr leiblicher Bruder. Das sind zwei Geschwister und die Eltern, die kommen nicht mehr mit, weißt du, beide sind zum Glauben gekommen, beide haben dann geheiratet, kurz hintereinander, ich glaube nur ein halbes Jahr dazwischen. Jetzt sind beide weggezogen. Der Bruder vor einem halben Jahr nach Leipzig, die Schwester vorgestern nach Stuttgart. Und da merkt man deutlich, da ist Suche und eine Sehnsucht nach dem Evangelium da bei jungen Menschen. Mhm. Aber das ist nicht über mich gelaufen, das lief über andere junge Leute.
Mhm. Ja. Die näher dran sind.
Genau.
Reden wir ein bisschen über den Pflegeberuf, in dem du arbeitest, in einer psychiatrischen Einrichtung. Du hast ja da wahrscheinlich auch sehr oft mit Menschen zu tun, die irgendwie ziemlich am Ende sind, verzweifelt sind. Siehst du da schon mehr Offenheit bei solchen als bei Menschen, die es irgendwie gut haben im Leben?
Ich dachte mir früher, also ich habe einige Jahre auf der Krebsstation gearbeitet, schon länger her. Ich dachte, dass die Leute besonders offen wären, weil sie ja irgendwie den Tod ins Auge blicken und irgendwie in Lebensgefahr sind und so. Aber eigentlich war das Gegenteil der Fall. Also die meisten, die waren dann so beschäftigt mit der Krankheit, dass da gar kein Zugang mehr war. Mhm. Ganz selten eigentlich.
Was würdest du sagen, was sind so Chancen und auch Herausforderungen, ganz besonders so als Alltagsmissionar im Pflegeberuf allgemein? Du hast jetzt da nochmal eine besondere Situation, aber vielleicht hört der eine oder andere zu, der auch sagt, ja, ich arbeite im Krankenhaus, bin Pfleger oder in der ambulanten Pflege oder sowas. Ja.
Also die Jahre in der Somatik sozusagen, jetzt im normalen Krankenhaus, das ist wirklich heftig, was man da arbeiten und leisten muss. Mhm. Und ich weiß es ja, zwei meiner Töchter sind auch Krankenschwestern und die sind wirklich teilweise fix und fertig nach der Arbeit. Und ich glaube, dass man als Christ am besten dazu geeignet ist, den Job zu machen, weil man kann sich die Kraft, die man braucht, vom Herrn erbitten und auch vor allem die Liebe. Die Liebe, die geht dir ja aus, da auf Station, was du in der rödeln musst. Also eine meiner Töchter, die haben in einer Schicht in Notaufnahme teilweise 70, 80, 90 Leute, die da aufgenommen werden. Da ist ein Durchlauf, da gibt's Arbeit, da tun dir die Füße weh.
Mhm. Und wahrscheinlich auch immer Personalmangel.
Ja. Ich glaube, das ist einfach, es gibt ja, ich kenne viele Christen, die im Pflegeberuf arbeiten. Mit der Hilfe des Herrn muss man sich das bewahren, dass die Liebe erkaltet. Mhm. Dass man das immer noch hat, weil, weißt du, wenn du da liegst und auf Hilfe angewiesen bist und operiert bist und Schmerzen hast, und dann ist da eine Pflegekraft, die echte Liebe hat. Das ist einfach das Stärkste. Ja, aber das geht alleine nicht. Da muss man einfach vom Herrn sich das holen, unbedingt.
Mhm.
Ja. Und es geht.
Mhm. Ja. Wir haben eben schon über Gebet gesprochen. Welche Rolle, wie sieht das praktisch aus? Welche Rolle spielt Gebet auch gerade in deinem Leben als Alltagsmissionar, zum Beispiel im Job, aber auch sonst?
Ja, ich habe dir vorher erzählt von unseren Gebetstreffen.
Ja.
Meine Erfahrung ist, dass in Gemeinschaft beten leichter ist als alleine.
Okay. Mhm.
Ich kann zum Beispiel eine Stunde bei der Gebetsstunde mich voll konzentrieren. Das schaffe ich alleine nicht. Da schweifen dauernd meine Gedanken ab. Also habe ich entdeckt, okay, Gebet in Gemeinschaft ist für mich total wichtig, weil das sozusagen, das pumpt mich irgendwie auf. Und gleichzeitig die Stille alleine vorm Herrn suchen muss man, weil man kann nur sein Herz so ausbreiten, wenn man alleine ist. Das macht man nicht mit anderen Leuten zusammen. Und ich hatte über längere Strecken oft dann 3, 4, 5 Gebetspunkte während der Woche. Und dann ist mir das nicht zu schade, rumzufahren. Denn mir war klar, davon lebe ich. Auch unsere Arbeit lebt davon.
Mhm.
Es gibt ja viele Gemeinden, also die stecken irgendwo fest, haben Streit. Und wir haben jetzt eigentlich mindestens schon fünf Jahre oder länger wirklich Frieden. Und das ist einfach die Frucht vom Gebet, dass man beständig am Herrn dran ist und dafür betet, dass die Gemeinde im Frieden leben kann. Also ich weiß gar nicht, wie das ohne gehen soll heute. Ja. Aber ich bin kein großer Beter, sondern ich habe immer Not damit. Also ich zwinge mich halt, weißt du, wenn ich mich mit einem Bruder verabrede, dann muss ich da hinfahren. Oder steht vor der Tür. Da muss ich aufstehen, weil es hilft.
Ja. Ja, Gebet ist auch der erste Schritt in der Alltagsmission. Da haben wir auch hier im Podcast schon öfters drüber gesprochen.
Mhm.
Und ist doch so umkämpft und herausgefordert.
Ja.
Ne? Aber das waren gute Impulse, die du auch gebracht hast in unserem Gespräch jetzt. Das gemeinsame Gebet, der Wert, auch morgens früh in Gruppen, zu zweit, in Zweierschaftsbeziehungen, mhm. ja. Lass uns noch kurz drüber reden. Eben hast du es mal eben so angeschnitten. Wie ist es mit deinen Kollegen zusammen, auch in deinem Beruf, in der Psychiatrie? Wie reagieren die so auf deinen Glauben? Du warst zurückhaltend. Sie sehen, wie du bist, wie du drauf bist. Kann man da auch schon mal drüber reden? Oder ist es eher schwierig?
Nee, das ist jetzt nicht mehr schwierig. Mhm. Also nach 3-4 Jahren.
Aber es hat Zeit gebraucht einfach.
Es braucht Zeit. Mhm. Ja, und es ist auch so, es muss ja ganz echt sein, weißt du, wir fangen ja niemanden, wir verkaufen niemanden, sondern wir lieben jemanden. Und ich glaube, dass wenn die Liebe das Leben irgendwie mit einschließt, nicht nur jetzt arbeiten wir 7 Stunden zusammen, dann gehen wir auseinander und alles ist egal, sondern ich spüre irgendwie Verantwortung. Das ist jetzt ein Mensch, mit dem ich viel Zeit verbringe, mehr als wie mit meiner Frau. Ich bin nicht immer 8 Stunden nonstop mit meiner Frau hier zusammen am Schreibtisch und sprich mit der oder mit den Kindern. Das ist eigentlich total, total großer Brocken, den wir da haben. Und also wenn ich merke, dass er daran kein Interesse hat, dann lasse ich das. Mhm. Weil das ist ja auch nicht, ein Ausdruck.
Willst du nicht verärgern.
Von Respekt. Mhm. Ja. Also ich hatte mal eine Situation, ich habe einen kleinen Testluftballon losgelassen, da sage ich mal was, da sage ich zu den 2 Schwestern, Krankenschwestern, also ich habe zu ihnen gesagt, das wundert mich total, über was wir alles reden, aber über Gott reden wir eigentlich nie. Habt ihr eigentlich gar keine Frage? Also und dann bin ich absichtlich rausgegangen, um irgendwie irgendwas anderes zu machen und dann komme ich zurück und wenn dann keine Rückfrage kommt, dann war es das. Denn wenn die eine Frage hätten, weißt du, die würden mich darauf ansprechen. Mhm. Die fragen ja sonst auch alles.
Ja, ja.
Also das heißt, ich muss einfach dann warten auf Gelegenheit. Mhm. Und es müsste ja auch im Leben von demjenigen was passieren, dass er offen wird oder fragt. Mhm. Ein Patient sagte mir letzte Woche, er sagte, Herr Silbereisen, ich habe so den Eindruck, dass das Gott das so macht, dass man irgendwie mit ihm in Verbindung kommt und dass man dann das merkt, dass es von ihm ist. Ich sage, ja, meistens schickt er einfach dann jemanden vorbei. Weißt du, das mache ich immer so.
Ja, ja.
Weil die checken noch gar nicht, dass ich das bin.
Ja, ja.
Weißt du, das ist sozusagen, ja genau, der ahnt, das gerade ist passiert ja gerade in dem Moment.
Die sehen nicht den Talar, den du anhast.
Ja, weißt du, es ist so, weißt du, die.
Ja, ja.
Und also mein Automechaniker, okay? Ich glaube, 6 Leute aus der Gemeinde lassen das Auto dort reparieren. Mhm. Ich schleppe die da alle hin. Aha. Ist einfach so ein toller Mann und er ist ehrlich, weißt du, und du kannst dich darauf verlassen, dass er dich nicht über den Tisch zieht und das. Und dann sage ich letztens zu ihm, ich muss dich bewundern. Ich sage zu ihm, du bist der Automechaniker auf der ganzen Welt. Die meisten Christen hat die Auto repariert. Also wahrscheinlich gibt es keinen anderen, der so viele Christen um sich hat, aber es interessiert immer noch nicht. Denk mal nach. Weißt du, das gibt's ja nicht. Was ist denn das für ein krasses Wunder, was hier Gott an deinem Leben tut?
Und was sagt er?
Nichts, da sagt er nichts mehr. Er ist überfordert.
Cool. Ja. Franz, ich danke dir. Für die Zeit,
ja.
Für dein Gespräch. Du hast ja viele Einblicke gegeben, auch manche Sachen, wo ich auch selber noch drüber nachdenken muss. Vielleicht zum Schluss, ich habe 3 Fragen noch. Welches Buch kannst du empfehlen, dass du sagst, boah, Leute, das müsst ihr unbedingt lesen. Außer die Bibel, die hast du ja immer dabei.
Ja, ja, du hast mich auf diese Frage vorbereitet, deshalb konnte ich kurz nachdenken. Mhm. Es ist etwas speziell. Ich habe ungefähr schon mindestens 1000 Bücher gekauft und praktisch fast alle wieder verschenkt an die Gemeindebibliothek oder so. Ich habe jetzt nicht viele Bücher, aber das ist mein Lieblingsbuch. Es heißt Die Karriere. Nee, das der erste Teil heißt, ja genau, Die Karriere und der zweite Teil heißt Der größere Reichtum.
Mhm.
Das ist ein altes Buch, das nicht mehr gibt. Das ist ein christlicher Roman, aber da geht es um einen Pastor und seine ganze Lebensgeschichte.
Mhm.
Von Grace Irwin. Und dieses Buch werdet ihr vielleicht noch 10, 20 Mal im Internet finden. Ich lese es einmal im Jahr oder zweimal, weil man das einfach total
mitnimmt. Welches jetzt von den beiden?
Das gehört zusammen. Also die zwei gibt es eigentlich in so einem Sammelband, antiquarisch. Mhm. Ich verschenke das auch, wenn es geht. Da sind alle Situationen und Stationen drin, die ich in meinem Leben schon erlebt habe als Christ und auch halt also im Dienst in der Gemeinde. Mhm. Und deshalb ist es so wertvoll, weil es mich so, das spiegelt es so wider. Ja.
Gut. Was ist deine eigene größte Herausforderung, wenn es um Alltagsmission geht, in deinem Beruf, im katholischen Kontext?
Ich denke, das sind meine Kinder. Mhm. Ja. Dass es so echt ist, dass es dann letztendlich auch dort mündet, dass es selbst dem Herrn nachfolgen ist, ist es schon über Strecken schwierig gewesen in den letzten Jahren. Und ja, Kinder kriegen ist einfach ein gewaltiges Projekt. Ich habe nicht daran gedacht, dass es so lange dauert. Man kriegt einfach ein Kind und fertig, aber dann ist es doch mal 25 Jahre. Mhm. Und ich glaube, wenn das irgendwie zusammenstimmt, das Zeugnis in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz und auch in der eigenen Familie, das ist schon die größte Herausforderung. Mhm. Auch, dass die Zeit da ist. Mhm. Dass man mit jedem Einzelnen Zeit verbringt, das fällt mir sehr schwer, das irgendwie zu schaffen. Da bin ich auf die Gnade Gottes angewiesen. Mhm. Ja.
Letzte Frage. Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich jetzt umsetzen können oder nächste Woche?
Ich würde es vielleicht mit einem Bibelvers sagen, der mich sehr ermutigt hat. Hebräer 6 ist ja ein schwieriges Kapitel. Mhm. Ich grabe da drin rum, ich markiere im Bibeltext und denke nach und bete auch mit diesem Blatt. Und es heißt hier, der Schreiber, der den Brief geschrieben hat an die Zuhörer, wo ich nicht genau wusste, wo die stehen so geistlich, sagt, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist. Also hier geht es um Eifer, dass diese Hoffnung, die wir haben, dass es sozusagen, dass es fest ist, bis zur vollen Gewissheit. Also gib dich nicht damit zufrieden, mit 70% oder mit 50% wird schon wahr sein, sondern wir sollen zur vollen Gewissheit der Hoffnung kommen, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Der Abraham ist hier das Beispiel, der hat durchgezogen. Der hat 25 Jahre auf seinen Sohn gewartet, und auch mit Tiefen und mit Rückschlägen, aber er hat es durchgehalten. Und das ist mein Wunsch an euch da draußen, die ihr zuhört oder wo auch immer. Wir wollen auch durch Ausharren und Glauben die Verheißung erben. Das Ziel erreichen.
Und stark abschließen.
Stark abschließen.
Genau. Franz, vielen Dank.
Ja, super, schön war's.
Auch euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Abonniert unseren Machbar-Newsletter, wenn du ihn noch nicht kennst, oder teile ihn gerne mit anderen. Der versorgt dich regelmäßig mit guten Ideen, Gedankenanstößen zur Alltagsmission, Buchempfehlungen, Gebetsvorschlägen und so weiter und Testimonials auch aus der Community. Findest du auf der Webseite holkebach.org/machbar. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.